Sie hören einen Podcast der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft zum 60-jährigen Jubiläum des Werkstudentenprogramms. Mein Name ist Antje Hausmann. Ich habe 1994 an dem Programm teilgenommen. In dieser Folge spreche ich mit Sina Burkhardt, die 2013 dabei war. Seit ihrer Teilnahme engagiert sie sich für das Werkstudentenprogramm, das heute Work and Travel heißt, und ist inzwischen Mitglied im Vorstand der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft.
Guten Morgen, Sina. Vielen Dank, dass du mir für das Interview zur Verfügung stehst. Magst du dich bitte einmal selbst vorstellen?
Guten Morgen, Anja. Vielen Dank für die Einladung. Na klar, ich bin Sina. Ich habe 2013 am Work and Travel Programm von der DKG teilgenommen und bin seitdem aktiv mit dabei. Wenn ich nicht für die DKG ehrenamtlich tätig bin, dann arbeite ich im Marketing für eine Softwarefirma und habe Englisch studiert.
Ja, das ist doch ein guter Einstieg. Also ich höre raus, du bist ehrenamtlich tätig und nehme an, das ist über das Werkstudentenprogramm entstanden. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich habe 2013 die Möglichkeit gehabt, am Work-and-Travel-Programm von der DKG teilzunehmen. Und das war für mich so eine tolle Erfahrung. Ich habe so viele gute Menschen kennengelernt, so viel von dem Programm mitgenommen, dass ich, als ich wieder zurück in Deutschland war, gedacht habe, wie kann ich mich einbringen, um das auch irgendwie anderen Menschen möglich zu machen oder ja, meine guten Erfahrungen auch weitergeben zu können.
Dann würde mich interessieren, wie bist du auf die DKG, auf dieses Programm aufmerksam geworden und wo warst du, was hast du gemacht dann in Kanada?
Genau, also aufmerksam geworden bin ich zum einen durch eine Freundin, die das im Jahr zuvor gemacht hat, und zum anderen gab es eine Informationsveranstaltung bei uns an der Uni. Der zweite Teil von deiner Frage, was ich denn gemacht habe. Ich habe im Housekeeping gearbeitet. Ich war in einem Hotel in Banff, mitten in den Rocky Mountains, und habe da im Housekeeping gearbeitet. Das heißt, wir haben die Betten gemacht, wir haben die Bäder geputzt. Ja, ich sag mal, was alles noch so dazugehört. Also wir haben die Blätter gekehrt vom Hotel, wir haben in der Lobby sauber gemacht, wir haben die Flure gesaugt, also ja, alles, was so antritt. Ab und zu muss man mal Fenster putzen. Also ja, im Prinzip alles dafür machen, damit die Hotelgäste einen möglichst schönen Aufenthalt haben und alles picobello ist.
Okay, das heißt, du hast da auch noch mal eine Fortbildung für die Führung des eigenen Haushalts bekommen.
Würde ich tatsächlich so sagen, weil ich glaube, ich habe noch nie so viele Bäder geputzt wie in der Zeit, in der ich beim Hotel gearbeitet habe. Ich kann jetzt zwei Sachen. Ich kann sehr schnell Bäder putzen, sehr schnell Betten machen. Ich kann aber auch so putzen, dass es aussieht, als wäre es sauber.
Das ist ein Riesenvorteil. Man muss nämlich genau das manchmal wissen, wenn man keine Zeit hat.
Genau.
Ja. Du hast mir ja vorhin erzählt, dass du Englisch studiert hast. Ich habe ja schon einige Interviews geführt und manche hatten anfänglich ja auch Schwierigkeiten mit der Sprache. Das dürfte bei dir nicht so gewesen sein.
Also tatsächlich, also ich würde nicht sagen, ich habe Schwierigkeiten gehabt, aber ich habe tatsächlich viel dazu gelernt. Also ja, ich habe Englisch studiert und ich war kurz vor meiner Bachelorarbeit. Also ich hatte einen Bachelor Englisch im Nebenfach und Linguistik im Hauptfach. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man so im Alltag Englisch spricht, als wenn man wissenschaftliche Texte bespricht. Also ich würde sagen, mein Alltagsvokabular hat sich durch das Work and Travel schon nochmal stark verbessert. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Grammatik oder sowas viel besser geworden ist, aber tatsächlich, sag mal so, dass im Alltag sprechen und auch Alltagswörter. Also ich wusste vom Work and Travel nicht, was Schublade auf Englisch heißt.
Klär uns auf.
Drawer, Drawer, weil ich musste, Drawer, weil ich musste, ich sollte in den Schubladen saugen, habe ich erklärt bekommen als Arbeitsanweisung und habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Also musste ich nachfragen, dann hat sie es mir gezeigt. Und ich sage, okay, klar, nee, Schublade habe ich in meinem Leben noch nicht verwendet auf Englisch davor, aber naja.
War das bei dir noch dieses klassische Modell mit im Sommer rüberfliegen, 2 Monate arbeiten, dann in den Herbst rein, einen Monat reisen?
Genau, also wir waren tatsächlich das erste Jahr, in dem auch Abiturienten mitfahren durften. Wir hatten bei uns allerdings, boah, ich will nicht lügen, aber ich glaube, 4 oder 5 Abiturienten dabei und der Rest der Gruppe waren Studierende. Ja, das war noch das klassische Modell mit 2 Monaten Arbeiten und 1 Monat Reisen. Ich habe das aber verlängert.
Dann dort, als du dort warst, hast du es verlängert oder von
Ich wusste,
vornherein?
ich wusste eigentlich schon von vornherein, dass ich länger bleiben möchte als die 3 Monate. Genau, wusste aber dann also wusste vorab noch nicht genau, wie lange und habe dann ja, Gebrauch gemacht von dem flexiblen Rückflugticket und habe tatsächlich noch einmal umgebucht und habe dann auch auf dem Rückweg nochmal den Zwischenstopp im Osten gemacht und bin boah, irgendwann im Dezember, kurz vor Weihnachten, wieder nach Hause geflogen.
Okay, wie war das vom Visa her? War das schwierig, das zu verlängern? Also gearbeitet hast du dann nicht länger oder?
Gearbeitet habe ich, also ich habe auch noch mal länger gearbeitet, aber das Visum, das ist ja gültig für ein ganzes Jahr. Also das ist ja auch unabhängig davon, ob unser Programm auf 3 Monate ausgelegt war. Das Visum ist gültig für ein ganzes Jahr ab Einreise. Das heißt also, ich hätte theoretisch bis zum nächsten Jahr Juli bleiben können, aber die Bachelorarbeit hing mir im Nacken. Wenn ich heute entscheiden könnte, hätte ich die Bachelorarbeit noch ein bisschen Bachelorarbeit sein lassen und wäre das ganze Jahr geblieben.
Okay, das war mir wirklich neu. Also das heißt, das Visum inklusive Arbeitserlaubnis gilt für ein ganzes Jahr.
Genau, ja.
Spannend. Ja, das
Das
gibt
ist
wirklich Möglichkeiten. Ja.
das Besondere an dem Working Holiday Visum, dass man da eben für ein ganzes Jahr die Arbeitserlaubnis hat, auch nicht für einen festen Arbeitgeber, sodass man eben auch wirklich die Möglichkeit hat, zu reisen und an anderen Stellen nochmal zu arbeiten. Habe ich tatsächlich nicht gemacht, weil es bei meinem Arbeitsort so gut gefallen hat. Ich habe 2 Monate gearbeitet, dann bin ich nochmal 2 Monate gereist und dann hatte ich meinen Arbeitgeber gefragt, ob ich wiederkommen darf, weil die Rocky Mountains einfach, ich glaube, so ein bisschen mein Kanada sind jetzt. Ich glaube, das sagt fast jeder, der zurückkommt. Also jeweils der Arbeitsort oder der Wohnort, wo man sich am längsten aufgehalten hat, ist so ein bisschen das eigene Kanada und das ist bei mir dann tatsächlich auch Banff gewesen. Und genau, dann habe ich noch mal einen Monat gearbeitet, und bin dann noch mal den letzten Monat komplett alleine gereist.
Hast du Freundschaften heute noch, die geblieben sind von damals?
Ja, also ganz, ganz vorneweg zu nennen, ist, glaube ich, die liebe Alex, mit der, also die selbst auch am Programm teilgenommen hat, die ich da kennengelernt habe, ist eine meiner besten Freundinnen. Die wohnt inzwischen in Schottland. weil sie dahin gezogen ist für ihren PhD. Genau, aber wir haben wirklich, also wir haben jeden Tag Kontakt. Das ist eine meiner besten Freundinnen, wie gesagt. Wir haben uns durch das Work and Travel kennengelernt. Dann habe ich noch, also würde sagen, wir waren mit dem Wohnwagen unterwegs, mit einer Gruppe, auch mit der Alex unter anderem, oder auch André und Paul, die sind auch immer noch bei der DKG aktiv, mit denen bin ich auch immer noch befreundet. Ich habe aber gerade auch in den letzten 4 Wochen, die ich alleine gereist bin, habe ich sehr viel damals über Couchsurfing übernachtet und habe da auch in Toronto zum Beispiel bei einer jetzt auch noch sehr guten Freundin übernachtet, ja, die ich im Prinzip über Couchsurfing kennengelernt habe, mit der ich dann auch in Belgien im Urlaub war, wo uns alle gefragt haben, hä, wie passt das denn zusammen, Kanadierin und Deutsche, warum reist ihr zusammen? Genau, und die ich auch ja immer wieder besuchen bin. Und das ist auch ganz, also ganz schön zu sehen, so über diesen langen Zeitraum, was sich so alles ändert.
Ja, sehr schön. Also viele Kontakte, die geblieben
Ja.
sind. Ja. Was hast du so erlebt in deiner Zeit? Gibt es da spannende Erlebnisse, die du mit uns teilen magst?
Ich habe Wandern für mich entdeckt in Kanada. Ich fand Wandern vorher irgendwie immer todeslangweilig. Und mit diesen unglaublichen Landschaften in den Rocky Mountains hat mir das plötzlich richtig viel Spaß gemacht, sodass ich tatsächlich auch jetzt immer noch wandern gehe. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder ob es tatsächlich daran liegt, dass die Rocky Mountains mich vom Wandern überzeugt haben. Ich glaube, Gastfreundschaft ist ein ganz, ganz großes Thema, von dem ich, wo ich viel, viel erlebt habe. Zum einen, also die Freundin in Toronto, bei der ich übernachtet habe, ich hatte über Couchsurfing angefragt, ob ich 3 Nächte bleiben darf, war im Endeffekt eine ganze Woche da und mit ihrem Hund unterwegs und habe dann auch meine ganzen Sommersachen dagelassen und Am letzten Tag bin ich noch mal hingefahren, habe meine Sachen abgeholt. Wir haben noch ein Barbecue gemacht und sie hat mich zum Flughafen gefahren. Dann auch so, ja, so Kleinigkeiten wie, ich stand an einem Sonntagmorgen vor der U-Bahn in Toronto und wusste nicht, dass die erst ab einer bestimmten Uhrzeit fährt. Und dann hat mich jemand zum Frühstück eingeladen und mich wieder zur U-Bahn gebracht. Solche Sachen, glaube ich, das ist was, was mich schon sehr, sehr geprägt hat. Und was mir auch, als ich wieder zurück in Deutschland war, ganz krass aufgefallen ist, als ich mit meinem Rucksack und meinem Handgepäck irgendwie die Treppen am Bahnhof hoch bin. Die Leute waren nur genervt davon, dass ich so langsam die Treppen hochgegangen bin. In Kanada hätte jeder gesagt, hey, soll ich dir den Rucksack hochtragen? Ich glaube, das ist ist nicht nur ein Klischee, dass die Kanadier überfreundlich sind, sondern es ist wirklich, also erlebt auch so.
Genau, und in Deutschland hat gleich wieder jemand gemeckert, ne? Willkommen
Genau, und
zu
in Deutschland
Hause.
hat gleich jemand gemeckert. Da dachte ich so, na toll, ich hätte doch noch bleiben sollen.
Genau. Bevor wir jetzt auf dein Ehrenamt zu sprechen kommen, was würdest du zusammenfassend sagen, hat dir diese Teilnahme am Werkstudentenprogramm persönlich gebracht?
Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Ja, ich würde sagen, das sind so die zwei Main-Punkte.
Die Hauptpunkte. Wie ging es dann weiter? Du bist zurück, du warst so begeistert von dem Programm, dass du gedacht hast, da muss ich mich engagieren.
Richtig. Also wir fragen ja generell immer, wer dann auch Lust hat, sich danach noch weiter zu engagieren. Das war bei mir definitiv der Fall. Ich habe also, ich war zum einen, ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, dass ich dabei war beim Vorbereitungsseminar für die nächste Gruppe und von meinen Erfahrungen berichtet habe. Genau, dann haben wir sehr viele Schülermessen und Auslandsmessen, die wir als Werbeplattform nutzen. Sprich, also da habe ich auch, ja, mich viel mit der Alex zusammen tatsächlich an die Messestände gestellt und berichtet, sowohl von unseren Erfahrungen berichtet, als aber auch ja, die Randdaten zum Programm. Dann habe ich irgendwann gesagt, hey, die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, die ist doch eigentlich gar nicht mehr bei Facebook unterwegs, die ist doch eigentlich bei Instagram unterwegs, aber wir hatten gar keinen Instagram-Kanal. Und genau, habe dann gestartet mit Instagram und das gefüttert und dann im Prinzip ja mit den Einblicken von den aktuellen TeilnehmerInnen, die Bilder geschickt haben, Veranstaltungen gepostet etc. Und war natürlich aber auch irgendwie beim ganzen Work and Travel Programm immer mit dabei. Also von der Werbung über die Auswahlgespräche, das Vorbereitungsseminar, da habe ich Bernd Van Brommermann, der das Programm geleitet hat, 18 Jahre lang ganz viel unterstützt, so wie ich das konnte. Habe zum Beispiel, ich sag mal, so ein bisschen die Seminarmaterialien ein bisschen modernisiert, weil das war sonst immer so eine Excel-Tabelle ausgedruckt. Und habe gesagt, da kann man noch ein bisschen was anderes draus machen, ein bisschen die Leute ein bisschen besser abholen. Und genau, und als Bernd dann ja, sein Amt niedergelegt hat, wir haben so ein bisschen die Regel, wenn man sein Amt niederlegt, dann muss man einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin vorschlagen. Und genau, dann hatte er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das zu machen. Nach zwei Gläsern Wein habe ich ja gesagt.
Das ging schnell. Wann war das?
Das ist jetzt 3 Jahre her, also beziehungsweise ich habe vor 3 Jahren die Position im Vorstand übernommen. Das heißt, er hat mich vor 3,5 Jahren gefragt.
Also du hattest viel Gestaltungsspielraum, ne? Du hast ja
Ja.
vorhin auch erzählt, also ich glaube vor dem bevor wir gestartet sind, dass du im Bereich Marketing arbeitest. Das heißt, du konntest ja wirklich auch deine Erfahrung, dein Wissen da einbringen. Und es hört sich für mich so an, dass da auch Leute waren, die dankbar waren dafür, dass da jemand Junges vielleicht kommt. Und mit dem Vorstand, also das heißt, die Person, die dieses Werkstudentenprogramm leitet, heute heißt es ja Work and Travel, die ist dann auch Teil des Vorstands.
Ja, richtig, genau. Also es eine Vorstandsposition ist für das Work and Travel Programm oder die Leitung des Work and Travel Programms, genau.
Was umfasst denn diese Tätigkeit?
Oh, viel. Also zum einen mal das Programm im Laufen zu halten, aber auch ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Also wir merken aktuell zum Beispiel, dass die Arbeitgeber gar nicht mehr so sehr für den Spätsommer oder ja für die Sommersaison so spät noch Leute nehmen, was wir früher ausschließlich hatten. Die Arbeitgeber haben tatsächlich gerne jemanden für die gesamte Saison und dann aber auch schon für die Einarbeitung. Sprich, das ist dann entweder ab April, Mai für die Sommersaison, spätestens Anfang Juni oder September, Oktober, spätestens Anfang November für die Wintersaison. Das heißt, da arbeiten wir auch gerade daran, das Programm entsprechend anzupassen, sodass wir den Gruppenflug nicht mehr im Sommer machen, sondern dass wir den Gruppenflug im Frühjahr haben, perspektivisch gegebenenfalls zwei Flüge. Genau, also Weiterentwicklung des Programms, das Programm am Laufen zu halten. Ich habe eine rechte Hand an der Seite. Das war sehr lange, also Gisela von Wissel, die das mit Bernd zusammen gestartet hat, die hat sich letztes Jahr in ihren wohlverdienten Ruhestand begeben. Und ich habe jetzt mit Alexandra Bonet eine Kanadierin, die in Deutschland lebt, die diese Position ausfüllt, die sehr, sehr viel die Kommunikation mit den Arbeitgebern übernimmt, auch mit den Studierenden oder den TeilnehmerInnen. Die Bewerbung screenen, gucken, wer hat sich beworben, die Organisation der Interviews, wir führen die aktuell in Berlin und Köln und in München durch. In der Regel vor Ort. Genau, das Ganze zu organisieren. Dann aber auch die Koordination mit dem Reisebüro. Wann findet der Gruppenflug statt? Das Vorbereitungsseminar. Ich habe immer quasi meine rechte Hand mit an der Seite, die mir auch hilft, beim den Räumlichkeiten zu organisieren etc. Genau, aber dann auch zu schauen, welche Ehemalige können wir einladen zu dem Vorbereitungsseminar. Ja, dann die Gruppe rüberbringen, gucken, wer kann mit der Gruppe mitfliegen. Und dann glaube ich, ist ganz viel der Kontakt zu den TeilnehmerInnen, sowohl bevor sie losfliegen, als auch wenn sie drüben sind. Wir haben da schon ein sehr, sehr enges Netzwerk und eine sehr, sehr, ja, also ich würde fast sagen, eine 1-zu-1-Betreuung, die wir versuchen, so gut es geht, abzubilden. Also wirklich, wir sind, also sowohl Alexandra als auch ich sind wirklich durchgehend erreichbar, sei es über E-Mail oder über WhatsApp. Das heißt also, ja, so ein bisschen, ich sag mal, die Sorgen nehmen vor der Abreise. Und gerade letztes Jahr zum Beispiel eine Teilnehmerin, die 2 Tage vor Abflug sich nicht mehr sicher war, ob sie doch noch mitfliegen möchte. Angst hatte, dass sie Heimweh bekommt und dann hatte ich noch mal irgendwie eine Stunde lang mit ihr telefoniert. Und dann hat sie gesagt, ja nee, sie macht das jetzt, sie probiert das jetzt. Im Zweifel fliegt sie nach den 3 Monaten zurück. Sie war ein ganzes Jahr drüben. Sehr, sehr, sehr viel Herzblut steckt da drin, glaube ich.
Das hört sich wirklich an, als hättest du neben deiner Haupttätigkeit noch mal einen zweiten Vollzeitjob.
Zeitweise ja.
In der heißen
Zeitweise
Phase,
ja.
ne?
In
Ja.
der heißen Phase ja, aber ich muss dazu ganz, 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 ganz bestimmt sagen, dass ich das nicht alleine mache. Also ich habe, wie gesagt, einmal Alexandra mit dabei, aber auch ganz, ganz viele Ehemalige, die sich daran beteiligen, die helfen, die mit in den WhatsApp-Gruppen sind und Fragen beantworten. Also als Einzelperson könnte man das gar nicht stemmen. Man braucht dieses ganze Netzwerk und man braucht auch das Netzwerk der Ehemaligen, die weiter sich engagieren.
Was gibt dir diese ehrenamtliche Tätigkeit? Was treibt dich da an? Was motiviert dich?
Ich finde es so schön, also das Beispiel, was ich eben gerade genannt habe, jemand, der 2 Tage vor Abflug sagt, boah, ich bin mir so unsicher, ob ich fliegen soll und dann im Endeffekt ein ganzes Jahr lang bleibt und sich so krass weiterentwickelt in dieser Zeit. Und das sind so ein bisschen diese, ja, ich glaube, das sind so die Einzelpersonen einfach zu sehen, wie, was denen das Programm gibt und so ein bisschen die Erfahrung, also wie diese wunderbaren Erfahrungen, die ich in Kanada gemacht habe, weitergeben zu können an die nächste Generation und sehen zu können, wie sehr sich die TeilnehmerInnen weiterentwickeln, wenn ich sie beim Vorbereitungsseminar oder bei den Auswahlgesprächen sehe und wenn ich sie sehe, wenn sie zurück sind. Und das ist immer noch die gleiche Person, aber die hat sich in dieser Zeit so krass weiterentwickelt. Und das finde ich richtig schön zu sehen und das macht mir richtig Spaß, die Leute dabei zu begleiten.
Du hast Freude dran an dieser Persönlichkeitsentwicklung dieser jungen Menschen. Also du möchtest auch dazu beitragen, über dieses Programm dazu beitragen, dass die im Endeffekt auch reifen, ne? Also das, was du sagst, das haben ja auch die jungen Damen, mit denen ich Interviews geführt habe, wirklich bestätigt. Und ich glaube, dass man in dieser Zeit eine viel größere Persönlichkeitsentwicklung macht, als wenn man zu Hause geblieben wäre. Weil einfach dieses sich einer fremden Situation aussetzen, die Komfortzone verlassen, über den Schatten springen, Ängste bewältigen, das passiert eben genau dort, ne?
Und ich glaube auch, vielleicht früher noch einen Tacken mehr als es jetzt ist. Also nicht, dass es jetzt nicht immer noch so ist, aber ich glaube, früher war das gerade noch ein bisschen mehr so, weil das nicht so einfach war, Kontakt zu halten nach Deutschland. Also ich glaube, heute ist der Kontakt zu Hause immer noch enger, als er das vielleicht früher war oder ja gerade auch bevor es das Internet gab, ne? Also bevor es das Internet gab, war man ja wirklich komplett weg auf der anderen Seite der Welt. Aber ich glaube, all diese Herausforderungen, denen man sich stellt und die Eltern sind vielleicht nicht direkt um die Ecke und es ist vielleicht nicht der gesamte Freundeskreis da, sondern man hat alleine an dem Programm teilgenommen oder vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund, aber sich da dann durch alles durchzukämpfen und auch vielleicht irgendwo mal zu stehen und zu sagen, pff, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als nächstes hin will, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt irgendwie arbeiten kann als nächstes, wenn mein erster Job rum ist und dann auch einfach ja selbstständig nach Lösungen zu suchen. Was will ich denn vielleicht noch sehen von Kanada? Weil ich glaube, es ist unmöglich, selbst in einem Jahr das ganze Land zu sehen und da so ein bisschen zu sagen, okay, was ist mir denn besonders wichtig oder wo habe ich denn die Möglichkeit zu arbeiten? Oder auch vielleicht einfach zu sagen, hey, ich habe gar keine Ahnung, wo dieser Ort ist, wo dieser Job ist, den ich hier jetzt gerade bekommen habe, aber ich lasse mich einfach mal drauf ein und guck mal, was passiert.
Gut, Sina, du hast vorhin mal das Wort Eltern erwähnt. Da ist mir gleich die nächste Frage gekommen. Nimmt denn diese Auseinandersetzung, also im wahrsten Sinne des Wortes, sich mit jemandem auseinandersetzen mit den Eltern zu im Laufe der Jahre jetzt?
Teils, teils. Also ich würde schon sagen, ja, die Eltern sind mehr involviert, liegt aber auch zum Großteil daran, dass die TeilnehmerInnen im Schnitt jünger werden. Also wenn ich mir jetzt, nehme ich nochmal meinen Jahrgang als Beispiel mit ungefähr 5 AbiturientInnen und ich sag mal grob 35 Studierenden, dann sind wir jetzt mehr so bei der umgekehrten Ratio, also einfach viel mehr jüngere TeilnehmerInnen. Insofern sind die Eltern da natürlich schon mal mehr beteiligt, mehr besorgt, dass die Kinder das erste Mal für so lange von zu Hause weg sind und auch so weit weg sind. Ich würde sagen, in der Regel ist das mit einem kurzen Telefonat oder einer kurzen E-Mail, hat man da die Sorgen eigentlich genommen? Aber es gibt natürlich dann auch die berühmten Helikoptereltern.
Was hast du da für Themen?
Unterschiedliche. Ich sag mal, das geht über die Übernachtungsmöglichkeiten beim Vorbereitungsseminar, über die Flugzeiten. Und also wir reden hier von einem Gruppenflug, der für die gesamte Gruppe gebucht ist und da dann irgendwelche Sonderwünsche, um an einem anderen Tag fliegen zu können, einen Tag früher, einen Tag später. Und das ergibt natürlich für uns keinen Sinn. Bis hin zu mein Sohn, meine Tochter möchte das Work and Travel jetzt nach 5 Monaten abbrechen. Können Sie nicht dafür sorgen, dass Sie doch noch länger bleiben und die Zeit besser nutzen? Ich mir dann auch so denke, naja, also das ist ja dann auch irgendwo dem Sohn der Tochter überlassen, wie er oder sie das Jahr nutzen möchte. Aber ich glaube, das Programm ist ja gerade dazu da, um sich so ein bisschen abzunabeln, um ein bisschen die eigenen Grenzen zu testen, ein bisschen die Selbstständigkeit weiter auszubilden. Und ich glaube, dazu gehört es eben auch, Fehler zu machen. Und dazu gehört es irgendwie auch, in einer unsicheren Situation selber damit klarzukommen und nicht direkt bei den Eltern nachzufragen, was man denn jetzt machen soll. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass man nicht nie bei den Eltern nachfragen soll, was man machen möchte. Das mache ich heute noch manchmal. Aber ja, ich glaube, als Eltern muss man dann auch irgendwie den Kindern ein Stück weit die Freiheit geben, diese Fehler machen zu können.
Okay, und hast du noch einen Rat für junge Leute, die sich überlegen, an dem Programm teilzunehmen?
Machen.
Machen, einfach
Machen,
machen.
einfach machen. Das ist so eine tolle Gelegenheit, ja, sich selber besser kennenzulernen, ein Land besser kennenzulernen, Sprachkenntnisse zu verbessern. Ich ziehe jetzt gerade so ein bisschen die Klischees vom Work and Travel aus. Aber ja, ich glaube, gerade wenn man irgendwie sich noch so ein bisschen unsicher ist, was will ich denn machen, ist das einfach eine unglaublich gute Zeit, um sich darüber vielleicht auch ein bisschen klarer zu werden, um ja einfach ein Jahr lang sich selber zu testen und ja, sich selbst besser kennenzulernen. Und ich glaube, gerade wenn man das mit einer Organisation wie mit der DKG macht, dann hat man immer noch dieses Sicherheitsnetzwerk. Und dann ist das Sicherheitsnetzwerk eben nicht nur die Eltern, die zu Hause sind, sondern es sind die anderen TeilnehmerInnen, die vielleicht bei einer kleineren Problematik helfen können. Sind Alexandra und ich, die helfen können. Das ist aber auch der ganze Rest der DKG, die zum Teil auch in Kanada sitzen, die aber auch in Deutschland überall im ganzen Land vertreten sind und aushelfen können. Also überall sind irgendwelche Kontakte.
Ja, das hatte ich auch schon in einem meiner Interviews gehört, von jungen Teilnehmerinnen, dass einfach die DKG so ein gutes Netz, so ein, ja, wie wenn man jetzt so an Hochseiltänzer denkt, ein Netz, in das man dann notfalls fällt, wenn alles schief geht, und dass die sich auch sehr sicher gefühlt haben im Vergleich zu vielleicht anderen, die so ein selbstgeorganisiertes Work and Travel ohne eine Organisation dahinter gemacht haben.
Man reist im Prinzip mit seinem eigenen kleinen Netzwerk an, das man in der Zeit in Kanada einfach immer noch mal erweitert. Und dadurch, dass jeder das erweitert, wird es umso größer.
Schön gesagt. Gibt es noch was Wichtiges, was du mitteilen möchtest?
Ja, ich glaube, wenn man sich einfach so ein bisschen auf dieses Abenteuer einlässt und ja, und auch keine Angst davor hat, dass man vielleicht irgendwas schief geht, dann, oder selbst wenn man die Angst hat, dass irgendwas schief geht, dann ja, kann man gut über sich hinauswachsen.
Liebe Sina, vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
Vielen lieben Dank dir, Antje. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich darauf, denn ja, für so noch ein paar mehr TeilnehmerInnen erreichen und vielleicht auch das ein oder andere Elternteil ein bisschen beruhigen können.